Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute bei T3N was gefunden, da hat mich die Überschrift so richtig reingezogen. Männliche Videospielcharaktere reden demnach doppelt so viel wie weibliche, während die Gamer wahrscheinlich eher weniger reden beim Spielen.
Tja, jetzt könnte man meinen, ist ja irgendwie auch egal, Männer spielen ja nur sowieso, aber falsch gedacht. In den USA ist der Anteil bei Frauen und Männern komplett ausgeglichen zum Beispiel. In Deutschland sind 54% der Spieler männlich.
Dem Bericht zufolge stieg der Anteil der Protagonistinnen in den Videospielen von 2% 2016 auf 18% für 2020. Nur der Redeanteil sei schlecht. Reden dürfen meist eben nur die männlichen Rollen.
Die Ergebnisse stammen aus einer Studie der Universitäten Glasgow und Cardiff. Dafür wurden 13.000 Dialoge aus 50 Rollenspielen analysiert. Männer sprechen demnach doppelt so viel wie Frauen. Auch bei Spielen mit mehreren weiblichen Rollen dominierten auch dort die männlichen Stimmen unberechtigt.
Und wieso bei so vielen Diversitätsthemen liegt auch hier vermutlich der Grund in fehlender Diversität. Dazu habe ich auch Zahlen bei Statista gefunden. Weltweit sind 61% der Spieleentwickler Männer, 30% nur Frauen. Kein Wunder, dass die Sprache und der Anteil der sprechenden männlichen Rollen auch männlich ist.
Heute geht es im weitesten Sinne auch bei uns um Spiele, genauer gesagt um den Glücksspielmarkt. Wir sollten euch dazu vielleicht vorher etwas einstimmen in den Bereich, denn nur knapp 40% gaben in einer Befragung aus dem Jahr 2019 an, in den letzten 12 Monaten ein Glücksspiel gespielt zu haben.
Man glaubt ja kaum, was es da alles so gibt. Geldspielautomaten, Internet-Casino, Casino-Spiele, Sportwetten, Pferdewetten, Lottospiele diverser Art und ja noch sonstige Glücksspiele. Da kommt einiges zusammen. Lottosysteme kennt jeder von uns, wie 6 aus 49, Glücksspielrade oder Klassenlotterien. Bis 2024 soll der Umsatz der Branchen auf 18 Milliarden Euro steigen.
Auf dem Glücksspielmarkt stehen auch einige Veränderungen an. Das Online-Glücksspiel wird neu geregelt in Deutschland, ist ja auch nicht ganz sehr ungefährlich und der ein oder andere hat vielleicht auch eine Suchttendenz. Wir sprechen deswegen heute auch über die technologischen Veränderungen in der Branche mit einem Vertreter. Wir wünschen euch viel Spaß und denkt daran, uns zu abonnieren.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Wir begrüßen heute Lars Felderhoff von Gauselmann bei uns. Hallo.
Ja, schönen guten Tag, Frau Holzmeier und Herr Laukert.
Ja, bevor Frauke sie kurz vorstellt, wir sind heute wieder mal in Ostwestfalen unterwegs. Und diesmal, wir rücken immer näher an die Heimat von Frauke ran.
Ja, ich schaffe es noch.
Sie wohnen nur wenige Schritte entfernt von ihrem Elternhaus.
Ja, in Raden.
Aber zumindest Gauselmann kommt ja oder hat den Hauptsitz in Espekamp und Raden und Espekamp, das sind keine 10 Kilometer.
Ja, ich habe es tatsächlich nur 5 Minuten zur Firma. Das ist ein kurzer Weg. Ja.
Mit Fahrrad.
Ja, nicht ganz schön.
Ja, nee, so ist es dann auch nicht. Ne? Genau, aber wie schon versprochen, ich stelle Sie mal kurz vor. Und man kann eigentlich sagen, in der Gaming-Branche sind Sie eigentlich mehr oder weniger immer unterwegs gewesen, bis auf einen Abstecher, den Sie mal beim Metro hatten. Und im Gauselmann-Konzern hatten Sie dann auch schon unterschiedliche Positionen. Seit Juli 2018 aber eben als CFO, also Chief Financial Officer der Gauselmann-Gruppe. Die ist ja auch recht groß mit fast 15.000 Beschäftigten weltweit.
Ja.
Ja, und kennen Sie Umfragen? Wie viele Deutsche kennen die Gauselmann-Gruppe? Was würden Sie
oder
schätzen?
Die Sonne.
Die Sonne ist relativ bekannt. Das ist das Glücksspielsymbol in Deutschland schlechthin. Also ich würde schon sagen, das ist doch
gesehen haben viele schon.
80% der Deutschen bekannt. Wir sind ja auch werblich stark vertreten, auch ob es die Merkur Spielarena in Düsseldorf ist, jetzt auch mit unseren Online-Casinos in den Werbefenstern abends stark vertreten. Also die Sonne ist eigentlich schon in den Stadtbildern auch präsent, ja.
Ja, wir sind ja ein Digitalisierungspodcast. Wir reden über Wirtschaft, aber vor allem natürlich auch den Digitalisierungs- und Technologieaspekt. Was heißt das für Ihr Geschäft? Also klar, die Automaten gibt's und es gibt Online-Casinos. Ist das schon der Digitalisierungspart?
Ja, Digitalisierung ist bei uns auch ein Riesenthema. Wir haben die Geräte im stationären Geschäft. Wir sind ja unterwegs in Spielhallen, Spielbanken, Sportwette, alles stationär, online, national, international, multinational sind wir da unterwegs. Und angefangen hat alles tatsächlich ja mit dem Spielautomaten. Der Paul Gausmann, unser Gründer, hat 1957 sein Unternehmen gegründet, war erst als Aufsteller tätig, hat dann später auch seinen eigenen Automaten entwickelt. Und daraus hat sich dieser Konzern ergeben. Die Automaten waren früher mechanisch, dann elektromechanisch. Und mittlerweile sind das, Computer mit Münzverarbeitung. Mhm. Das sind, wenn Sie mal Geldspielautomaten sehen, die sind digital, videobasiert. Hier in Deutschland gibt es diese mechanischen Walzen in der Form nicht mehr. Im Ausland sind die teilweise noch anzutreffen, aber in Deutschland sieht man die nicht mehr.
Außer im Museum, ne?
Außer im Museum.
In
Benkhausen. Da haben wir unser eigenes Museum, ne?
Ich muss zugeben, ich war das letzte Mal, kann mich nur schwach erinnern, wirklich, es muss in den 90ern gewesen sein. Also, da war ich das letzte Mal in so einem Bilo, in so einem Automaten gesessen, da drehten sich noch die Weizen. Ja, jetzt ist alles digital. Wie digital sind denn diese, wenn wir jetzt mal auf diese Geräte gucken, die sind sicherlich ferngesteuert, ferngewartet. Kann man auch schon mit Kryptowährungen bezahlen oder mit PayPal oder so? Oder muss ich immer noch schnöde Münzen reinstecken? Und wollen das die Kunden vor allen Dingen auch nur?
Also wir sind im Glücksspiel. Glücksspiel ist hochreguliert. Wir unterscheiden auch noch zwischen dem gewerblichen Spiel. Das sind die Spielhallen, die Sie wahrscheinlich auch kennen, Spielbanken. In den Spielhallen, da sind unsere Geräte auch vernetzt. Aber ich darf in der Form den Spieler nicht wirklich nachverfolgen. Da gibt es keine Art des Player-Trackings. Wenn der Spieler in die Spielhalle kommt, weist er sich erstmal aus. Da wird dann geprüft, ist er alt genug und wird geprüft, ob er gesperrt ist. Ja, das wird gegen eine zentrale Sperrdatei geprüft. Dann kommt er rein und in den Spielhallen ist er dann anonym für uns. Ja, und das, was er in der Tasche hat, wenn er in der Spielhalle kommt, damit darf er spielen. Wir dürfen keine Geldautomaten aufstellen, der darf nicht mit Kreditkarte spielen oder Kryptowährung gibt es im stationären Geschäft nicht. Das ist alles nicht erlaubt. Also wir haben sehr hohe Regularien, die natürlich teilweise dem Spielerschutz auch dienen sollen, teilweise geldwäscherechtlich bedingt sind. Also da ist leider vieles, was heutzutage möglich ist, was teilweise im Online-Bereich auch möglich ist, ist im stationären Geschäft leider nicht möglich.
Jetzt, wo Sie das Tracking aber angesprochen haben und das natürlich auch, es gibt natürlich gesperrte Spieler und das ist natürlich ein Thema, was man am Ende auch immer mal ansprechen muss, dass natürlich auch Spielen auch mal zu einer Sucht führen kann. Hätte ich jetzt gedacht, dass man die Technologien ja auch nutzen kann, um eine Sucht frühzeitig zu erkennen, um einfach eine Tendenz zu erkennen durch künstliche Intelligenz oder durch verschiedene Methoden einfach zu tracken, okay, diese Art und Weise des Spielens geht jetzt in eine Richtung, die ist jetzt nicht so gesund, da könnten wir jetzt mal ein Warnlicht irgendwie anmachen oder andere Maßnahmen ergreifen. Das geht nicht.
Ja, das ist technisch ist natürlich vieles möglich, aber in Deutschland zum Beispiel, ich verweise nochmal auf die Spielhallen, da ist letztendlich durch die Limitsetzung des Spiels an sich sichergestellt, dass es keine großen Vermögensverschiebungen geben kann. Ich habe da gewisse Vorgaben, die ein Automat auch einhalten muss. Ein Spiel darf nur 20 Cent kosten. Es ist so, dass der durchschnittliche maximale Stundenverlust nicht mehr als 20 Euro betragen darf. Also von daher ist schon sichergestellt, dass es da keine großen Vermögensverschiebungen gibt. Mhm. Da der Spieler anonym ist, kann ich da nicht eingreifen. Was aber ist, wir haben unsere Spielothek-Mitarbeiter, die sind sehr gut geschult. Wir haben einen großen Präventionsbereich, die kümmern sich darum, dass unsere Mitarbeiter in der Lage sind, auch problematisches Spielverhalten zu erkennen und dann entsprechend auch die Spielgäste anzusprechen. Im Online-Bereich tatsächlich ist da viel mehr möglich. Im Online-Bereich gibt es die Möglichkeit, genau nachzuvollziehen, wie viel ein Spieler gewinnt oder auch verliert. Da gibt es auch mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag, der seit 2021 existiert, ein sogenanntes Einzahlungslimit. Das ist spielformübergreifend. Das heißt, ich darf bei den verschiedensten Online-Spielformen nur maximal 1.000 Euro pro Monat einzahlen. Mhm. Mehr geht nicht. Dadurch wird halt auch schon sichergestellt, dass es kein übermäßiges Spiel gibt. Im Ausland ist das teilweise anders. England, wenn ich darauf jetzt mal referenziere, da gibt es auch gewisse Vorgaben an die Glücksspielanbieter, problematisches Spiel zu erkennen und dann auch gegebenenfalls Limit zu setzen beziehungsweise einzugreifen, zu fragen nach erweiterten Vermögensauskünften. Dann wird der Spielgast auch mal gefragt, ob er mal seine Gehaltsabrechnung schicken kann. Dann wird geprüft, ob er sich dieses Spielen auch tatsächlich in der Form leisten kann.
Ja. Was ist besser aus Ihrer Sicht?
Ich sehe das so, dass das Spiel, wie es bei uns im gewerblichen Spiel ist, das ist ein Spiel wirklich, es gibt viele Restriktionen, aber schränke den Spieler dann nicht so doll ein, dass er wirklich darlegen muss.
Die Hosen ausziehen muss.
Ob er sich das Spiel leisten kann, ja. Er hat das Geld dabei, damit kann er spielen, was er in der Tasche hat, ja. Und da wird ein Spielgast auch nicht selten überfordert. Diejenigen, das sind unter 1%, die werden dann auch entsprechend von unseren Spielthekenmitarbeitern dann auch angesprochen, ja. Beziehungsweise es gibt auch mal die Möglichkeit der Sperre, dass man sich selber sperrt oder dass auch jemand mal von Angehörigen gesperrt wird, ja.
Ich würde mal beim Online-Spielemarkt bleiben, da ändert sich, kommt ja einiges noch an Änderungen. Also vielleicht könnten Sie mal kurz erklären, was da auf uns zukommt. Da reden wir ja von Liberalisierung. Es hat ja einen Großteil des Marktes auf dem illegalen oder nicht regulierten Markt stattgefunden und das soll sich ja, glaube ich, ändern.
Oder? Ja, ja. Es ist mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 ist erstmalig in Deutschland, abseits von der Einzellösung Schleswig-Holstein, die es mal gab, bundesweite Glücksspielgesetzgebung für das Online-Spiel aufgesetzt worden. Und damit wurde die Möglichkeit geschaffen, auf Basis einer Regulierung Online-Spiele anzubieten. Hm. Bisher war Deutschland weitestgehend ein Graumarkt beziehungsweise Schwarzmarkt. Das heißt, die Angebote, die in Deutschland angeboten wurden, waren jetzt nicht rechtskonform. Mhm. Seit 2021 mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ist das anders. Aber der Gesetzgeber hat leider, muss ich sagen, es versäumt, eine Regulierung zu verabschieden, die Wettbewerbsfähigkeit zulässt. Einer unserer Aufträge ist ja auch immer zu kanalisieren, sprich die Spieler aus den illegalen Bereichen in die gesetzlich geordneten Angebote zu holen, zu kanalisieren. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich im gesetzlichen Bereich eine Glücksspielgesetzgebung habe, die doch attraktiv genug ist für den Spieler. Mhm. Sobald diese Attraktivität nicht gegeben ist, ist der Spieler dann auch schnell wieder in den illegalen Bereichen. Mhm. Bei der jetzigen Regulierung hat man es halt nicht geschafft, das wettbewerbsfähig aufzubauen. Und dadurch gibt es immer noch einen sehr großen Schwarzmarkt. Und wir sind aber der guten Hoffnung, dass der Regulierer da über die nächste Zeit auch nacharbeiten wird, so dass die Kanalisierungsquote auch erhöht werden wird.
Was heißt denn Attraktivität dann? Geht's immer um Geld oder kann es dann auch mal tatsächlich was anderes sein oder ist das so Social Games oder irgendwelche anderen oder wäre es dann zu sehr Videospiel und damit ist der Spaß vorbei?
Attraktivität ist für einen Spielgast insbesondere auch die Geschwindigkeit des Spiels, auch für diejenigen, die mal gerne etwas höher spielen wollen, auch höhere Einsatzmöglichkeiten und natürlich auch Spielfeatures, die so in der jetzigen Gesetzgebung nicht erlaubt sind. Da gehören auch vielleicht mal Jackpötte dazu, dass man doch die Möglichkeit hat, auch mal größere Gewinnmöglichkeiten zu erzielen. Das ist leider alles in der jetzigen Regulierung nicht oder unter der jetzigen Regulierung nicht möglich. Ja.
Kann man dann davon ausgehen, dass er doch viel staatlich reguliert ist und sehr streng, dass sowas wie wirklich disruptiv, wie man in anderen Branchen sieht, gar nicht gibt? Also es ist jetzt so ein Startup kommt, ich habe eine geile Idee und mache das einfach mal und überrollt die etablierten Unternehmen. Also sind Sie da in dem Sinne doch ziemlich geschützt durch die extreme Regulierung?
So gesehen können Sie sagen, sind wir geschützt, aber im gesetzlichen Rahmen. Mhm. Aber wir haben dann gemerkt, es gibt ja auch einen großen illegalen Markt. Und da schlagen diese Innovationen dann natürlich voll durch. Wo oftmals mehr möglich ist, ist tatsächlich im Ausland. Da befassen wir uns natürlich auch mit jeglichen Innovationen und Varianten auch des Spiels.
Mhm. Wo kann es denn da noch hingehen? Also klar, Online-Casino, wir hatten jetzt auch Metaverse mal gedacht. Also wie kann sich so ein Online-Casino entwickeln letztlich?
Also die große Wunschvorstellung, die man hat, oder das Idealbild, ist natürlich, dass man einen Kunden 360 Grad auch betreuen kann. Also das ist dieses tolle Wort Omnichannel. Ich habe einen Kunden, den betreue ich im stationären Geschäft, ob Spielhalle, Spielbank, ob Sportwette. Ich betreue ihn dann im Online-Geschäft, auch wieder die gleichen Angebote nur online, im Social Casino, wo wir auch unterwegs sind als Gausemann-Gruppe. Und also dass ich wirklich dem Kunden ein ganzheitliches Erlebnis und auch eine ganzheitliche Kundenexperience bieten kann. Und das ist tatsächlich schon aufgrund der Regulierung, die es gibt. Das ist manchmal Spielerschutz, das ist manchmal geldwäscherechtlich, ist das so in der Form nicht möglich. Das sind ganz wenige Märkte, wo man dem Kunden tatsächlich so ein Erlebnis bieten könnte. Aber das sind oft sehr kleine Märkte dann auch.
Ja. Ich denke jetzt auch mal an die Altersunterschiede eventuell. Die jüngere Zielgruppe, wir kennen das jetzt hier aus dem Aktienmarkt, immer mehr junge Menschen zocken nicht, sondern investieren am Aktienmarkt mit einfachen Apps. Das geht ganz schnell, macht auch Spaß. Ist es hier ähnlich, dass die jungen Menschen, ich habe mal gelesen, weniger Zufallscharakter, dafür mehr Geschicklichkeit gefragt, also so Videospiele mäßig, oder ist es dann überhaupt noch Glücksspiel? Also wenn man jetzt sozusagen ein Videospiel macht, ist es ja kein Glücksspiel mehr. Man ist ja umso besser, je geschickter man ist am Joystick, oder? Also sehen Sie das so, diese Unterschiede zwischen jung und alt, und dass da andere Sachen gefordert sind?
Es ist schon so, dass es bei den jüngeren Menschen eine höhere Affinität auch zum digitalen Produkt geht, zum Online-Spiel, Social Casino. Das hängt halt damit zusammen, dass die neue Generation halt auch hiermit aufwächst. Die können ihr Mobiltelefon aus dem FF bedienen. Digitale Produkte werden auch Mobile First oft hergestellt, so dass genau das Mobiltelefon auch bestmöglichst mit dem Produkt bedient werden kann. Es ist aber so, dass nicht ausschließlich ist, alle Jungen sind nur noch online unterwegs, alle Älteren sind stationär unterwegs. Da gibt es schon noch Überschneidungen. Es ist aber auch so, und das ist ganz klar, die Gausemann-Gruppe möchte ja auch nicht das nächste Quelle werden. Wir beschäftigen uns schon sehr mit den Online-Produkten und investieren auch massiv in die digitalen Bereiche, damit wir hier auch langfristig wettbewerbsfähig sind und auch existieren. Es ist auch irgendwann eine Existenzfrage natürlich. Mhm. Und als Familienunternehmen, das wir ja sind, wollen wir über Generationen auch existieren, und da ist dann Digitalisierung auch eine strategische Notwendigkeit.
Ja, vor allem natürlich dann bei den Jungen. Wie hat sich das denn so an Nachfrage, sage ich jetzt mal, oder an Anzahl von Menschen, die ihre Produkte nutzen, entwickelt? Spüren Sie da wirklich eine große Konkurrenz, gerade beim Thema das klassische E-Sports, so als Gemeinschaftsevent, ist ja auch wirklich ein großes Thema. Also da gibt es ja auch von allen möglichen Meisterschaften, und ist eben auch eine Art Sport, der online stattfindet und eine ähnliche Komponente hat. Man gewinnt jetzt, man kann auch da Preise gewinnen, aber Sie wissen, was ich meine. Also merken Sie da irgendwie, dass es dann weniger wird, dass die Tendenz weggeht vom Online-Glücksspiel, oder eher nicht?
Das merken wir tatsächlich nicht. Ich muss auch dazu sagen, wie gesagt, bisher war der deutsche Markt für uns ein Schwarzmarkt. Wir waren dort nicht tätig. Wir sind gerade dabei, unsere Angebote aufzubauen. Das heißt, wir haben dort jetzt noch sehr starken Zuwachs bei unseren Online-Produkten. Wir können daher nicht feststellen, dass es da irgendwelche Abwandlungstendenzen gibt hin zu anderen Produkten. Im E-Sport-Bereich selber sind wir nicht tätig. Das ist etwas...
Bei E-Sport-Wetten?
E-Sport-Wetten ist... Aber weiß ich jetzt gar nicht, ob das erlaubt ist bei uns in Deutschland. Ich glaube eher nicht.
Ach so, okay, gar nicht erlaubt.
Bin gerade überfragt. In anderen Ländern ist das gang und gäbe, das weiß ich. Aber in Deutschland bin ich jetzt gerade überfragt, ob man auf E-Sport überhaupt wetten kann.
Nee, ich meine auch gar nicht, ob sie jetzt E-Sports selber anbieten, aber Games, aber das ist einfach eine Konkurrenz am Ende, ne? Weil man hat ja nur eine begrenzte Zeit am Tag, in der Woche, die man mit bestimmten Dingen verbringen kann.
E-Sport ist natürlich auch relativ dicht an der Sportwette. Das ist so. Das ist so ein ähnliches Klientel. Aber wir konzentrieren uns im Wesentlichen darauf, die Sportwette noch weiter voranzubringen. E-Sport ist jetzt tatsächlich nicht für uns das Thema. Ja.
Dann bleiben, ich habe auch, glaube ich, sowas gelesen von wegen, bei Sportwetten kann man ja auch mittlerweile in den Apps, wo die Spiele so dargestellt werden, dann sieht man schon die Bet-and-Win-Quoten und dann kann man, also bis hin zu der Idee, beim Elfmeter kann man jetzt kurzfristig noch wetten, ob der jetzt reingeht oder nicht. Und also das ist ja dann auch ein Erlebnis. Man kann das Spiel gucken und kann nebenbei noch drauf wetten, dass der jetzt versagt oder nicht. Also wahrscheinlich machen sie sowas auch. Und wo kann da die Reise noch hingehen? Was überlegt man da sich so alles?
Sportwette war früher auch deutlich mehr möglich. Das ist aufgrund der Regulierung leider auch sehr stark zusammengestrichen worden, was an Wettprogrammen tatsächlich angeboten werden darf und was nicht.
Aber guck mal auch im Ausland, wo mehr möglich ist, was wird da schon alles gemacht?
Im Ausland, da sind Wetten auf andere oder neue Wettbewerbsformen wie zum Beispiel E-Sport, die gibt es da tatsächlich. Es ist deutlich mehr möglich. Da sind im Live-Bereich deutlich mehr Wettvarianten möglich, als sie bei uns in Deutschland sind. Da sind wir in Deutschland leider durch die Regulierung etwas altertümlich unterwegs.
Aber jetzt mal eine Frage unter uns. Wir sind ja hier unter uns. Ist die Regulierung, wird die gemacht, um vor Sucht zu schützen oder um die Monopolstellung des Staates und die Einnahmen zu sichern? Oder beides? Sie müssen auch nicht antworten.
Nein. Ist ja eine gute Frage. Vorrangig wird natürlich immer das Kanalisierungsziel ganz nach vorne gestellt, sprich die Überleitung der Spieler oder die Sicherstellung, dass die Spieler im regulierten Bereich spielen und nicht bei illegalen Produkten. Bei den legalen Produkten sind sie natürlich geschützt. Da verdient der Staat natürlich auch Steuern, was ja auch alles in Ordnung ist. Es ist tatsächlich nicht unbedingt ein Schutz des staatlichen Angebotes. Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, weil die staatlichen Produkte, wie zum Beispiel OZ, sind ja kaum noch existent. Das ist ja die staatliche Sportwette gewesen.
Ich dachte jetzt so an Lotto oder so, ne? Aber gut, am Ende spielen die Leute im Ausland, ne? Oder woanders dann.
Ja, Lotto ist natürlich noch ein hochgeschütztes Produkt. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt vorrangig gemacht wird, um die eigenen Produkte noch nach vorne zu schieben. Dafür sind die auch oftmals nicht gut genug.
Was ist denn so der Dauerbrenner oder so das beliebteste Produkt bei Ihnen?
Das beliebteste Produkt bei uns. Aktuell erfreuen wir uns sehr an unseren Spielbanken. Wir haben ja 2013, meine ich, angefangen, auch Spielbanken zu betreiben. Und wir haben uns da doch eine große Erfahrung angeeignet jetzt. Und haben mit dem Zukauf der Westspiel in 2021 da auch nochmal einen großen Erweiterungsschritt getan. Da haben wir sehr viel Freude dran. Das machen wir gut und sind da auch erfolgreich. Wir konnten die Besucherzahlen steigern an den Standorten. Das macht Spaß, weil wir auch mittlerweile mehr einen Eventcharakter daraus machen aus Spielbahn. Ja.
Das habe ich nämlich im Netz gesehen. Sie hatten jetzt so eine Eröffnung, war das?
In Monheim.
Monheim, genau.
In Becker, nee.
Nee, aber es sah wirklich aus von den Bildern wie eine Mallorca-Party.
Es ist so.
Mehr Umsatz mit Getränke gemacht.
Es ist ein Eventcharakter, den wir da versuchen zu stärken. Und das spricht alle Altersklassen an, ob junge Menschen, ältere Gäste. Da sind alle angesprochen und das funktioniert gut. Die Besucherzahlen konnten wir da entsprechend auch jetzt deutlich steigern in unseren Standorten.
Ja, Monheim ist ja auch ein guter Standort, ne? Da sind die
ist super. Innerhalb von 45 Minuten, ich weiß nicht, zwischen 6 und 10 Millionen Einwohner oder potenzielle Gäste. Das ist schon toll.
Ja.
Schon toll.
Ich erinnere mich so ein bisschen an eine gewisse Zeit, da war Poker ganz beliebt. Habe ich ja selber mal gespielt, online auch.
Ja.
Ist das immer noch so beliebt? Und vor allen Dingen hatte ich dann auch gelesen, es gibt so mittlerweile, da lernt man das, kriegt man so Videos, wie spiele ich am besten Poker, auch vielleicht Hilfe oder vielleicht gibt es ja auch eine KI, die mich unterstützt beim Pokern.
Poker ist in Deutschland auch im Rahmen des neuen Glücksspielstaatsvertrages reguliert worden.
Ich glaube, das Wort Regulation kommt in diesem Podcast so oft wie noch nie.
Ja, es ist tatsächlich, das betrifft nicht nur das Glücksspiel leider, sondern alle Bereiche. Deutschland ist nichts mehr Weltmeister, aber in der Regulierung. Es ist wirklich unglaublich und das ist für den Standort Deutschland allgemein auch ein Riesenhemmnis. Vieles von dem, was Innovationen angeht, geht tatsächlich ins Ausland, weil sie dort die Innovationen doch besser vorantreiben können. Da können Potenziale ausgeschöpft werden. In Deutschland ist das leider so ein bisschen zum Selbstzweck verkommen. Ja.
Aber da, wo wir dann bei dem Punkt mal sind, Sie müssen auch irgendwo disruptiv sein. Sie haben eben gesagt, Sie wollen ja nicht das neue Quelle werden.
Genau.
Klar, Hauptsitz ist jetzt in Ostwestfalen. Da ist jetzt mit Infrastruktur gerade in Espekamp, Raden, Lübbecke, ist ausbaufähig. Es gibt eine Eurobahn, wo, glaube ich, auch gerade ein bisschen Probleme sind, wie ich von meinen Eltern gehört habe. Also das war es dann auch. Das heißt, gut, Sie haben natürlich nicht nur in Espekamp Leute sitzen, aber wie schaffen Sie es, Fachkräfte zu locken und an sich zu binden? Vor allem, wenn Sie dann in einem Vorstellungsgespräch dreimal das Wort Regulierung sagen müssen, wenn die Leute mit Ideen kommen.
War das jetzt eine Bewerbung? Nee. Achso.
Ich wollte erstmal die Antwort abwarten.
Ja, gut. Wir haben weltweit rund 1000 Mitarbeiter in der Entwicklung zum Beispiel. Und diese Mitarbeiter, die sitzen nicht alle hier bei uns in Espekamp oder in Lübbecke, was der Nachbarort ist, sondern die sitzen weltweit verstreut. Wir haben Entwicklungsmitarbeiter in Österreich, wir haben an die 200 Mitarbeiter in Indien, in Australien, in der Hauptstadt des Glücksspiels in Las Vegas haben wir Entwicklungsmitarbeiter sitzen.
Die spielen den ganzen Tag.
Ja, und entwickeln Spiele. Das sind im Großteil sind das alles auch Softwerker. Und da ist es natürlich, in England haben wir jede Menge. Und wir sehen das weltweit, die Gehälter gehen hoch in dem Bereich. Die Mitarbeiter sind knapp auf dem Markt. Gerade auch Corona hat nochmal dazu geführt, dass wir selbst in abgelegenen Standorten wie Newark in England, das ist so ein bisschen bei Nottingham in the middle of nowhere da, ähnlich wie hier bei uns. Und das sind ja eigentlich abgeschottete Bereiche gewesen lange Zeit. Das heißt, Mitarbeiter mussten, wenn sie woanders arbeiten wollen, mussten die wirklich umziehen oder pendeln oder lange pendeln. Und das ist jetzt durch Corona, Homeoffice-Tätigkeit, hat sich das doch stark gewandelt. Also Mitarbeiter können mittlerweile hier in Espekamp leben und in der Schweiz arbeiten. Das ist alles möglich und hat natürlich auch nochmal zu einer besonderen Wettbewerbsintensität gerade um die guten Arbeitskräfte geführt. Und das ist etwas, was uns natürlich tagtäglich beschäftigt. Wir haben in Indien zum Beispiel jetzt mittlerweile 200 Mitarbeiter aufgebaut, aber nicht, weil die so günstig sind oder so, sondern nur da bekommen wir die noch. Ja. Das ist da bekommt man gut ausgebildete Software-Ingenieure, die wir hier gar nicht mehr bekommen. Das ist das Problem. In England, auch hatte ich ja gesagt, von Newark, die Mitarbeiter werden dort angesprochen. Die können für Londoner Firmen arbeiten, diese großen amerikanischen Firmen teilweise, bekommen Londoner Löhne, Gehälter, können aber weiterhin zu Hause wohnen bleiben zu geringen Mieten oder Grundstückskosten. Ja, es ist ein neuer Wettbewerb, den wir da haben, und den müssen wir uns als großer Mittelständler, dem wir auch sind, müssen wir uns da auch dem stellen. Ja.
Naja, im Zweifel können Sie ja Brettspiele noch auf Brettspielmarkt wechseln. Das ist auch, ja. Wir haben immer eine Schlussfrage, eine Schulnotenfrage von 1 bis 6. Ich ahne jetzt, wo es hingeht, wenn Sie jetzt Deutschland sehen und den digitalen Spielemarktentwicklung und so. Wo sehen wir uns da? Wo sehen Sie Deutschland da?
Sehr gut bis ungenügend.
Ja, es ist tatsächlich ungenügend, mangelhaft. es ist tatsächlich, wir haben viele Baustellen in Deutschland. Ein Riesenthema ist das Thema Cyber Security, auch Cybercrime. Müssen die deutschen Behörden auch aufrüsten. Eigentlich sind die Unternehmen immer auf sich alleine gestellt, wenn es dann mal zu Vorfällen kommt. Da steht man oft alleine, und das ist ein Riesenthema für die deutsche Wirtschaft. Und da fehlt tatsächlich die Unterstützung. Da muss aufgerüstet werden, auch auf Behördenseite, dass das da auch eine entsprechende Strafverfolgung gibt. Breitbandausbau ist auch sehr mangelhaft. Jetzt gab es eine OECD-Studie, ich glaube am Anfang des Jahres wurde die veröffentlicht. Da ist Deutschland Nummer 35 von 38. Und für eine Industrienation wie Deutschland, die sich ja schon als eine der wesentlichen Wirtschaftsmächte auch selber sieht, ist das schon sehr peinlich. Und ein Standortnachteil, der gerade für diese vielen neuen digitalen Produkte, die entstehen, und Firmen, die auch solche Produkte entwickeln, natürlich ein Riesennachteil hat. Mhm. Von daher muss ich echt sagen, 5 bis 6, auch die Behörden, da ist auch viel, viel zu tun.
Das stimmt.
Digitalisierung von Behörden ist ja nicht, dass ich ein Formular einscanne und online stelle. Das ist nicht Digitalisierung. Ja,
das stimmt. Darüber könnten wir wiederum eine ganz eigene Folge machen. Zu einer anderen Zeit. Ja. Lars Feldauf, Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.